ARD.
Normalerweise kann man sich ja darüber freuen, wenn man von einer Sache gleich mehrere hat. So hat Deutschland zum Beispiel gerade gefühlt zwei Bundeskanzler. Einen abgewählten, also Olaf Scholz, und einen, der sich darauf vorbereitet, ihn zu beerben, Friedrich Merz. Doch steht der CDU-Chef wirklich schon mit beiden Beinen im Kanzleramt? Hi, ich bin Linda Zawakis und ihr seid bei Berlin Code, dem Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Und wir schauen in dieser Folge auf den Weg hin zu einer nächsten Bundesregierung. Außerdem haben wir etwas ganz Besonderes vor, denn wir haben das erste Mal Publikum zu Gast. So, die sagen natürlich nichts, weil sie sich jetzt komisch vorkommen, wenn sie jetzt was sagen müssten. Aber vielleicht sagen sie später was, wenn sie vielleicht Fragen haben. Und wie immer bin ich nicht alleine, sondern wir haben fachkundige Unterstützung. Also die habe ich mir rangeholt. Das sind die ARD-Korrespondenten Uli Haug und Moritz Rötle.
Hallo Linda.
Hallo Linda.
Und willkommen dem Publikum hier in der Hauptstadt im ARD-Hauptstadtstudio. Schön, dass ihr alle da seid. Also auch ein herzliches Willkommen an euch. Fast da, wo er sein will, ist Friedrich Merz. Diese Woche hat sich der CDU-Chef schon mal warm gelaufen. Ein Termin jagt den nächsten. Am Dienstag war er im Kanzleramt, hat da schon mal Probe gesessen. Und am Mittwoch war er dann im Élysée-Palast beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um ein wenig Außenpolitik zu üben. Uli, da gibt einer mächtig Gas, obwohl er ja noch gar nicht Bundeskanzler ist. Warum macht er das?
Nun, weil es die außenpolitische Lage natürlich erfordert. Es gibt sehr viele Dinge, die im Moment unklar sind. Beispielsweise unser Verhältnis zu den USA ist unklar. Wie es mit der Ukraine weitergeht, ist völlig unklar. Und Merz ist eigentlich jemand, der ja schon relativ alt ist mit 69 Jahren und der sich immer auf diese deutsch-französische Freundschaft konzentriert hat, für die immer sehr wichtig gewesen ist. Und so ein Abendessen im Élysée ist jetzt auch nicht das Allerschlechteste.
Also das heißt, er will da sozusagen symbolisieren, hey, wir als Europa, gerade mit Frankreich an der Seite, wir müssen wieder mehr zusammenhalten.
Genau, er hat gesagt, dieses sogenannte Weimarer Dreieck will er wiederbeleben. Das ist unter Olaf Scholz so ein bisschen eingeschlafen. Das ist dieses Dreieck aus Deutschland in der Mitte und Polen und Frankreich. Und die nächste Reise, davon gehe ich aus, wird von Friedrich Merz nach Polen sein.
Aber weckt er damit nicht auch eine gewisse Erwartungshaltung, die auch enttäuscht werden kann?
Ich glaube, er ist maximal unter Druck und die Europäer sind unter Druck, dass sie sich eben, was die eigene Sicherheit beispielsweise angeht, aber auch was die Zusammenarbeit in der Ukraine angeht, mal tatsächlich einigen müssen, wohin die Richtung geht. Die Amerikaner sind letztlich, muss man das sagen, spätestens seit der Münchner Sicherheitskonferenz, die fand vor zwei Wochen statt, nicht mehr so wichtig, nicht mehr so richtig die großen transatlantischen Verbündeten. Also das wird zumindest von der Trump-Regierung in Frage gestellt und die Europäer müssen darauf jetzt eben reagieren.
Und Moritz, wie kommt das bei seinem möglichen Koalitionspartner der SPD an? Finden die das so toll, dass der da jetzt schon hinfliegt und mit Macron redet?
Naja, die SPD hat ja das schlechteste Wahlergebnis ihrer Geschichte eingefahren am vergangenen Sonntag und ist dementsprechend in so einer Depri-Phase. Sie wissen aber auch, dass ihnen gar keine andere Wahl bleibt, als zu regieren. Ich habe mit SPDlern gesprochen, die das beschreiben. Man hat einen Autounfall und ist erstmal geschockt und dann tut einem nichts weh. Und jetzt langsam merken die aber, oh, ich habe mir doch was gebrochen. Und in diese Phase kommen jetzt die Sondierungsverhandlungen. Und in diese Phase müssen sie jetzt noch mal mehr realisieren, okay, wir müssen auch noch mit Friedrich Merz in eine Regierung gehen, wir müssen Friedrich Merz zum Kanzler wählen und die Partei Seele, die sagt eigentlich, lieber Opposition, sie wissen aber, dass sie sich eigentlich nicht verweigern können, weil es nur noch die Alternative gibt, CDU und die AfD, und das wollen sie natürlich auf keinen Fall, dass quasi sie schuld dran wären, dass die Union die Brandmauer niederreißen muss dann am Ende. Und in dieser Situation befinden sich die Sozialdemokraten gerade. Also glücklich sind die nicht, aber irgendwie wissen sie, naja, es bleibt nichts anderes übrig.
Also der Druck ist einfach wahnsinnig hoch. Da wird ja immer diese staatspolitische Verantwortung irgendwie als Grund genannt, um die SPD irgendwie in so eine Koalition reinzudrängen. Das hat es ja schon mehrfach gegeben in der Vergangenheit. Aber im Moment ist der Druck einfach so groß. International viele offene Fragen. Man muss sich einigen, man muss handlungsfähig werden. Wirtschaft geht's schlecht, also da müssen Lösungen her und, das vergessen viele, wir haben immer noch keinen Bundeshaushalt für 2025 und den möchte man eigentlich noch bis zur Sommerpause im Juli verabschieden. Und dann brauchen wir ja schon wieder den nächsten, nämlich den Bundeshaushalt 2026. Und die Finanzen sind halt einfach auch eine zentrale Frage.
Das vertiefen wir gleich nochmal. Ich möchte noch einmal ganz kurz quasi in Frankreich bleiben. Könnte das denn möglicherweise für die SPD auch von Vorteil sein, dass Merz schon mit Macron gesprochen hat?
Also die SPD guckt sich dieses ganze Schauspiel so ein bisschen verwundert an. Die beschreiben das so als, der handelt wie so ein Geschäftsführer von so einem mittelständischen Familienunternehmen, der jetzt gerade übernommen hat und jetzt alles anders machen will. Das kann man in einem mittelständischen Unternehmen vielleicht machen. Eine Bundesregierung ist wahrscheinlich eher so ein internationaler Großkonzern mit Aufsichtsrat, mit verschiedenen Vorständen, die alle eigenen Interessen auch haben. Und es wird in der SPD bezweifelt, dass man eben als Mittelständler so einen Großkonzern führen kann. Und deswegen ist die Stimmung in der SPD gerade so, kann der das überhaupt? Können wir mit dem das zusammen machen? Aber ja, er macht Druck und der SPD bleibt nichts anderes übrig, als da mitzumachen, im Moment jedenfalls. Und ich glaube auch, die SPD wird nicht vom Tisch aufstehen. Die werden da sitzen, sagen, das sind unsere Themen, das wollen wir, aber wir brechen das hier nicht ab.
Auf der anderen Seite musst du aber auch wissen, dass quasi in dieser Übergangsphase, in der wir jetzt sind und wo eigentlich schon klar war, dass es höchstwahrscheinlich auf Friedrich Merz rauslaufen wird, dass da auch schon Briefings stattfinden, auch im Vorfeld. Deswegen gab es am Dienstag ja auch nochmal dieses Treffen zwischen Scholz und Merz, wie man eben diesen Übergang am besten gestaltet.
Wobei man auch da in der SPD etwas irritiert war, wie das zustande gekommen ist. Also Merz hat da anrufen lassen im Büro vom Kanzleramt, hat gesagt, ich muss aber jetzt mal den Kanzler treffen. Und dann hat man gesagt, okay, dann treffen wir uns halt. Aber so richtig, also das,
Übergabe,
normalerweise,
ne?
Macht man das nicht so, dass man sich da hinschmeißt und sagt, ich will jetzt aber den Kanzler treffen. Da war man schon etwas irritiert.
Aber zeigt halt auch, wie angespannt gerade wahrscheinlich auch die ganze Atmosphäre und Situation ist, oder? Wenn du sagst, das ist normalerweise nicht so gängig.
Naja, also es gab bis zuletzt im Wahlkampf harte Auseinandersetzungen. Mhm. Ja. Und was ich mir einfach nochmal überlegt habe, ist, dass, worauf ich gespannt bin, ist sicherlich, ob Friedrich Merz mit seinen 69 Jahren seine Emotionen in den Griff bekommt. Oh, ja. Also das ist ein großes Thema aus meiner Sicht.
Darüber sprechen wir gleich. Lass mich eine Sache, weil ich bin immer noch bei Frank. Ich bin heute Morgen, saß ich am Frühstückstisch in einem Hotel, bin wirklich von einem anderen Hotelgast angesprochen worden. Hieß so, Linda, ich höre übrigens echt, wirklich kein Scherz, ich höre immer Berlin-Code. Kannst du das nächste Mal fragen, wenn Friedrich Merz da nach Frankreich fährt, wer zahlt ihm eigentlich den Flug? Also wir wissen ja, er ist Pilot, ist er eventuell selber geflogen? Oder geht das eigentlich, wo er noch nicht Bundeskanzler ist? Wisst ihr das?
Ja, also es gibt die sogenannte Flugbereitschaft der Bundeswehr, die abgestuft genutzt werden darf. Also die hochrangigsten Nutzungsrechte hat quasi der Bundespräsident und dann der Kanzler und dann die Minister. Also je nachdem ist dann auch klar, wer welches Flugzeug nutzen darf. Ne? Also wenn das große Flugzeug der Bundespräsident nutzen muss, weil er irgendwo ins weit entfernte Ausland, nach Afrika oder wohin auch immer fliegen muss, dann bekommt er das und dann gibt es abgestuft eben noch kleinere Flugzeuge. Und in der Tat ist es so, dass auf Antrag auch Fraktionsvorsitzende, wie jetzt eben Friedrich Merz, diese Flugbereitschaft nutzen können. Das findet aber meines Wissens relativ selten statt.
Genau, also das ist eigentlich nicht üblich. Ich habe eben nochmal in der SPD-Fraktion nachgefragt, ob Ralf Mützenich, der bisherige Chef der SPD-Fraktion, das genutzt hat in seiner ja doch relativ langen Amtszeit. Und da wurde mir gesagt, er hat nie die Flugbereitschaft genutzt. Okay. Also er ist nie mit der Flugbereitschaft geflogen.
Weil er Bahn fährt. Nein, Entschuldigung.
Er fährt sogar gerne Fahrrad,
so,
aber er fliegt auch hierher, okay. Das muss man sagen. Aber dann Linie.
Okay. Dann lasst uns tatsächlich mal so ein bisschen auf die Gespräche gucken. Jetzt am Freitag soll es ja losgehen mit Gesprächen für eine Regierungsbildung. Moritz, Uli, SPD und CDU, wir haben es gerade schon gesagt, haben sich ja im Wahlkampf nichts geschenkt. Da ist auch so ja, manches hartes Wort gefallen. Wie kommen die jetzt wieder zusammen?
Normalerweise würde man sagen, müsste das dauern. Also man müsste sich finden, aber sie drücken.
Sie haben ja keine Zeit, ne?
Sie haben keine Zeit und das hat uns beide, glaube ich, auch ein bisschen überrascht, als die Meldung eben kam, dass es am Freitag schon mit diesen Sondierungsgesprächen tatsächlich losgehen soll, weil ursprünglich hieß es erst kommende Woche. Aber es gab eben auch noch bis zuletzt tatsächlich auch richtig Streit. Also diese Woche ist beispielsweise so eine kleine Anfrage von der Unions-Bundestagsfraktion öffentlich geworden, wo die eben 551 Fragen, das ist unglaublich viel, gestellt haben an die Bundesregierung, wie es denn aussieht mit Förderungen für Nichtregierungsorganisationen. Ja? Das geht von Foodwatch über zum Beispiel diese Medienmarke Korrektiv und
Omas gegen,
und
rechts,
Omas gegen rechts zum Beispiel. Und da geht es eben darum, die Frage, wie die finanziert werden, wie die unterstützt werden, ob die Geld vom Staat bekommen. Und der Hintergrund ist letztlich diese Demonstrationen, die es da gegeben hat gegen rechts. Da ist man eben in der Union so ein bisschen unglücklich darüber und fragt eben, ob das möglicherweise von diesen NGOs ins Leben gerufen worden ist und die dann von der alten Ampelregierung finanziert worden sind.
Entschuldigung, also richtig so alte, beleidigte Leberwurst-Schiene.
So würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber...
Kam ja auch von mir, indem ich auf meine Kappe...
Aber es gibt natürlich schon auch Fragen. Es gab mal eine Entscheidung zu ATTAC, was die Gemeinnützigkeit angeht. Also gibt es zum Beispiel die Frage, ob es steuerliche Vorteile eben gibt, wenn man sich bei solchen NGOs auch so dermaßen einseitig positioniert, sage ich jetzt mal, dass da noch die Gemeinnützigkeit geklärt ist oder dass die noch aufrechterhalten wird. Und abschließend liegt das, glaube ich, meines Wissens vor dem Bundesverfassungsgericht, ist also noch nicht abschließend entschieden.
Also es ist tatsächlich so, wenn du fragst, wie sollen die zusammenkommen, da sind schon unheimlich viele Verletzungen passiert im Wahlkampf. Und gerade die SPD ist unheimlich verletzt gegenüber Friedrich Merz. Normalerweise würde man sagen, wenn man dann wieder zusammenkommen will, dann geht man erstmal zu einer Eheberatung, dann sucht man sich ein Mentorenprogramm und dann sitzt man zusammen und berät, was sind denn Verletzungen gewesen, wie können wir das wieder heilen und wie können wir zusammenkommen. Aber diese Zeit haben die nicht. Die können jetzt nicht erstmal eine Eheberatung machen und da wieder emotional zusammenfinden. Es war jetzt aber trotzdem sehr überraschend, dass es jetzt am Freitag schon losgeht. Also am Donnerstag gab es eine Präsidiumsklausur bei der SPD, da haben die mal so drüber gesprochen, was sie sich inhaltlich vorstellen, wie sie sich aufstellen, und dann sind Leute schon wieder auf dem Weg nach Hause gewesen, weil es kommen ja dann alle aus der ganzen Republik, kommen die Ministerpräsidentinnen, Präsidenten zu dieser Präsidiumssitzung, da waren Leute wieder auf dem Weg nach Hause und dann wurden sie zurückgerufen, weil es dann hieß, es geht morgen los. Und das zeigt, die waren total überrascht davon. Die haben eigentlich heute noch den ganzen Tag erzählt, wir wissen gar nichts, die Union redet nicht mit uns, und dann ging es plötzlich noch alles ganz schnell.
Also wir haben tatsächlich eine Publikumsfrage von?
Genau, mein Name ist Romy und mich würde interessieren, was ist denn die Absicht von der CDU-CSU, warum sie diese kleine Anfrage gestellt hat, vor allem nach der Bundestagswahl, wo ja davor schon sehr viele Verletzungen passiert sind, und wie will man damit den linken Flügel der SPD überhaupt ansprechen?
Also ich kann nur sagen, zu der Anfrage, die ist diese Woche bekannt geworden und gestellt worden ist sie am 21.02., also zwei Tage vor der Bundestagswahl. Und aus meiner Sicht zeigt das halt so ein bisschen auch diese Emotionalität, die auch ein Friedrich Merz einfach hat, die er mitbringt. Den hat das sicherlich gewurmt, dass es zu diesen Demonstrationen gekommen ist, nach dieser Abstimmung im Bundestag, bei der er eben auch die Stimmen der AfD in Kauf genommen hat. Ja. Und dann hat man offensichtlich auch Mitarbeiter der Fraktion beauftragt und diese Anfrage ist dann völlig aus dem Ruder gelaufen. Man hat sie aber trotzdem gestellt. Und tatsächlich muss man sagen, es ist aus meiner Sicht mal mindestens taktisch eben nicht clever gewesen, weil Merz so weit vorne war, dass es eigentlich absehbar war, dass er diese Wahl gewinnen wird. Ja? Und dann zwei Tage vor dem Wahltermin so eine Anfrage zu stellen, aus meiner Sicht zerbricht es halt mehr, als es letztlich hilft, weil ja auch völlig klar war, dass am Wahlabend möglicherweise Grüne und SPD die einzige Option sind. Am Ende ist es dann nur die SPD gewesen. Also das war schon ein Risikospiel, was aus meiner Sicht nach hinten gegangen ist.
Ich glaube, also die strategische Aufstellung der Union vor der Wahl oder drei Tage vor der Wahl war ja noch eine andere. Man hat damit gerechnet, dass man zwei Koalitionspartner, zwei mögliche hat. Das war das Wunschziel. Und man wollte die beiden gegeneinander ausspielen und hat sich in einer Position der Stärke gesehen. Und am Wahlabend ist es dann halt dazu gekommen, dass eben nur diese Koalition entweder natürlich tatsächlich mit der AfD, was keiner machen möchte in der Union oder mit der SPD möglich ist. Also bleibt faktisch nur die SPD. Die Position der Stärke der Union war weggewischt. Da war aber halt noch diese Anfrage und dann kam zurück wie ein Bumerang und hat dann bei der SPD wieder dafür gesorgt, dass sie sich gefragt haben, wollen die überhaupt mit uns regieren?
Aber Uli, ja, ganz kurz, weil du begleitest ja Friedrich Merz auch manchmal. Kann sowas denn dazu führen, dass der vielleicht auch ein bisschen Demut jetzt mal bemerkt, auch an sich? Also weil er sich halt so verkalkuliert hat im Vorfeld und weil er vielleicht so ein bisschen über den Rand hinausgeschossen hat?
Also ich hatte schon den Eindruck, dass ihm, je näher der Wahltermin gekommen ist, desto deutlicher ist ihm, glaube ich, geworden, was er da für ein Amt letztlich zu schultern hat. Ja. Es ist eine riesige Aufgabe und man muss eben letzten Endes auch wirklich in Teilen zumindest und in besonderen Fällen auch über Leben und Tod entscheiden. Ja. Das ist jetzt einfach was er, glaube ich, in seiner langen politischen Karriere noch nie zu tun hatte. Also wir müssen uns daran erinnern, dass Friedrich Merz nie ein Staatsamt inne hatte. Also der war kein Ministerpräsident oder der war auch kein Minister, sondern der war immer Parlamentsabgeordneter. Und das, was ich bei ihm einfach sehe, ist, dass er sehr häufig das sagt, was ihn stört und was er auch tatsächlich denkt. Aber wenn ich mich an die Bundeskanzlerin Merkel zurückerinnere oder auch an Scholz, die formulieren halt dann erheblich vorsichtiger. Mhm. Ja? Also ich kann noch ein Beispiel aus dieser Woche bringen. Am Montag war er auf der Pressekonferenz nach der Wahl und da wurde er eben gefragt, ob er schon vom israelischen Präsidenten Netanyahu beglückwünscht worden ist. Und dann hat er das alles erzählt und hat dann auch von sich aus quasi nochmal gesagt, und er würde dafür sorgen, dass Netanyahu, wenn er denn wollen würde, zum Staatsbesuch nach Deutschland kommen könnte. Und das würde er dann auch so entsprechend regeln. Das ist schwierig, weil es gibt einen internationalen Haftbefehl, der ausgesprochen worden ist. Und Deutschland hat eigentlich also die Charta des Internationalen Gerichtshofs auch unterschrieben. Also wir sind da Mitglied im Endeffekt so. Wie er das dann auflösen will, keine Ahnung. Mhm. Aber er hätte von sich aus vorsichtiger formulieren können. Und das sind einfach diese Dinge, wo ich tatsächlich gespannt bin. Für uns Journalisten ist das natürlich sehr, sehr interessant, wenn er so weit geht. Mhm. Ja? Wie oft wurde darüber gelästert, wie wenig Frau Merkel sagt oder wie langweilig Herr Scholz in der Formulierung ist. Aber du bist am Ende Kanzlerin oder Kanzler. Das heißt, die Wortwahl, die du wählst, muss genau abgewogen sein. Und in dem Stadium ist Friedrich Merz aus meiner Sicht noch nicht.
Also wird das Prinzip Learning by Doing wird
naja, bei ihm. Ja, kann das aber ja auch vielleicht eine Stärke von ihm sein. Ne? Also wir hatten eben diese langweilige Kanzlerin, diesen langweiligen Kanzler, die immer alles abgewogen haben. Scholz noch viel mehr als Merkel. Merkel hat immer geguckt, wo geht die Reise hin und hat dann sich dahingestellt. Scholz wollte eigentlich nie was sagen, hat immer hinter den Kulissen erstmal gelenkt, versucht zu lenken und hat dann aber auch nichts gesagt. Und Friedrich Merz stellt sich eben hin und sagt, das ist meine Meinung. Und ich natürlich will ich den Netanyahu einladen. Und ich bin der Meinung, der soll kommen. Und ich versuche das irgendwie zu regeln. Das kann eine Stärke sein auch von ihm. Er macht etwas anders als alle, die das vorher gemacht haben. Es kann natürlich aber auch böse nach hinten losgehen, weil er irgendwelche Krisen auslösen kann mit einfachen Sätzen in Pressekonferenzen, wenn er gefragt wird. Also das ist noch offen, wo das hinläuft.
So, wir haben eine weitere Frage aus unserem Publikum.
Ja, hallo, Nico Kappe. Es ging gerade um den Wortgebrauch von Friedrich Merz und meine Frage wäre doch mal bezogen auf die CDU-Anfrage zu den NGOs. Dort wurde am Anfang wohl zitiert oder er wurde zitiert, wurde vom Staat im Staate gesprochen, dass ein Vergleich mit NGOs ein Staat im Staate sind. Es wurde verlinkt auf einen Artikel der Welt mit der Deep State-Geschichten, was ja aus dem rechtsextremen und auch teilweise antisemitischen Bereich als Verschwörungstheorie kommt. Meine Frage ist jetzt, müssen wir uns da teilweise jetzt auch vielleicht US-amerikanische Verhältnisse einstellen in Zukunft auch von Seiten der Regierung, wenn jetzt solche Aussagen oder Bezüge hergestellt werden? Das ist mir völlig neu. Ich finde das sehr extrem. Ja, wo geht die Reise dahin?
Also zumal der Artikel aus der Welt ja auch ein Kommentar war. Also es war ein Meinungsbeitrag und kein sachlicher Beitrag in dem Sinn. Ich glaube, die Antwort ist nicht so ganz befriedigend. Ich kann es ehrlich gesagt nicht so ganz abschätzen, aber ich denke schon, dass da die SPD, wenn sie denn dann zu einer Regierung zusammenfinden, auch ein Korrektiv sein wird. Also per se würde ich das noch nicht so beantworten, dass es in die Richtung geht. Ich habe aus der Union auch Töne gehört, dass man schon auch unzufrieden war mit dieser Anfrage letztlich, also auch unabhängig davon, ob es taktisch clever gewesen ist oder nicht. Also da gibt es auch schon in der Union als Volkspartei Stimmen, denen dieses Wording auch durchaus zu weit geht und die auch beispielsweise eine Frau Prien zum Beispiel da ganz anders positioniert sind.
Ich habe den Eindruck, es gibt eben fast, man kann fast sagen, noch einen Machtkampf in der Union. Wo geht die Reise eigentlich hin? Und Friedrich Merz hat sich noch nicht so richtig entschieden, wo die Reise hingehen soll. Und natürlich hat er was gesagt, mit der SPD an seiner Seite ist es wahrscheinlicher, dass es dann doch wieder eher ins Staatstragende geht. Aber es gibt eben auch diese Flügel der Union, die genau das machen.
Da ist noch eine Frage.
Genau, eine Nachfrage. Von welchem Machtkampf handelt es sich denn? Also wer gegen wen in der CDU?
Naja, was wir sehen ist, dass zum Beispiel die MIT, also das ist die Mittelstandsunion, der wirtschaftsliberale Flügel unter Friedrich Merz schon an Bedeutung gewonnen hat. Es gab diese Woche eine interne Analyse, dass 7 von 10 Abgeordneten, glaube ich, Mitglieder dieses Mittelstandsflügels sind und dass dieser Arbeitnehmerflügel innerhalb der CDU doch relativ unbedeutend ist.
Jedenfalls in der Fraktion.
In der Fraktion, genau, in der Bundestagsfraktion. Jetzt würde ich das aber auch nicht als die ganz reine, also es gibt ja immer Grautöne dazwischen. Es gibt immer irgendwelche Abgeordneten, die natürlich in irgendeiner dieser, aus irgendwelchen Gründen, Mehrheit im eigenen Wahlkreis bekommen, etc. pp., in irgendeiner dieser Vereinigungen ist. Ja? Also per se würde ich nicht sagen, dass jedes Mitglied der Mittelstandsunion quasi auch ein aktives Mitglied ist und nur diese wirtschaftsliberalen Positionierungen vertritt. Aber in der Gesamtschau und auch für das Zusammenkommen einer Koalition mit der SPD macht es das natürlich nicht unbedingt einfacher, wenn der wirtschaftsnahe Flügel unter Friedrich Merz so bedeutend geworden ist.
Weiß man denn jetzt schon eigentlich, wer bei den Sondierungsgesprächen teilnehmen wird? Sind da schon Namen durchgeploppt?
Also es ist nicht, bei der Union ist es nicht die reine Boygroup.
Ach so, genau. Du spielst auf dieses Foto an. Kannst ja noch mal ganz kurz erklären, ja, was das, damit gemeint ist.
Das Meme der Woche, glaube ich. es gab so ein Foto mit insgesamt 6 Männern von CDU und CSU beim Frühstück im Endeffekt. Franziska Brandner von den Grünen war bitterbös und hat dann gesagt, die neue syrische Regierung wäre wahrscheinlich vielfältiger als das Verhandlungsteam der Union. Das hat man jetzt so ein bisschen aufgebrochen. Also die wichtigen Leute sind im Endeffekt Söder, Merz, dann Herr Linnemann, das ist der Generalsekretär, auf der anderen Seite Alexander Dobrindt und Thorsten Frey, das sind die 5 wichtigsten, würde ich sagen. Und jetzt in diesem größeren Verhandlungsteam sind aber immerhin noch 2 Frauen dabei, zum einen Doro Beer aus Bayern und eben die Karin Prien aus Schleswig-Holstein, die ist dort Ministerin.
Moritz, wie sieht es bei der SPD aus?
Bei der SPD ist das immer noch sehr unter dem Stichwort Parität zu sehen. Also Partei, die paritätisch sich aufstellt. Parität heißt, dass man Frauen und Männer in gleicher Anzahl, gleichberechtigt da verhandeln lässt. Deswegen haben sie ein Achterteam plus 1. Sie konnten sich nämlich nicht ganz genau einigen darauf. Und deswegen verhandeln bei der Union jetzt auch 9 Leute und bei der SPD 9 Leute. Das heißt nicht ganz paritätisch, nicht ganz 50-50, sondern es werden 4 Frauen dabei sein und 4 Männer plus 1 Mann. Das ist der Generalsekretär. Man hat sich auf diesen Behelf geeinigt, dass der Generalsekretär eigentlich bei der Parität nicht reinzählt, weil den muss man ja dabei haben. Also wir haben 4 Frauen bei der SPD. Das wird Saskia Esken sein, die Parteivorsitzende. Das wird Bärbel Baas sein. Das ist die jetzige Bundestagspräsidentin, die das aber nicht mehr weiter sein wird, weil die Union ja die stärkste Fraktion im Bundestag ist. Und damit hat sie das Recht, die Bundestagspräsidentin den Bundestagspräsidenten zu stellen. Sie hat in NRW, in Duisburg, ihren Wahlkreis und hat ihn sehr überzeugend gewonnen. auch in einer Gegend, wo man auch davon ausgehen könnte, dass die SPD auch an die AfD verlieren könnte, hat sie trotzdem diesen Wahlkreis sehr überzeugend gewonnen und wird in der SPD so ein bisschen als auch künftige Frau gesehen. Also die ist dabei, dann ist Anke Rehlinger dabei, die saarländische Ministerpräsidentin, auch die ist ein neues Gesicht in der SPD, auch die wird angesehen als die Zukunft der SPD. Und dann ist natürlich auch wichtig, das gilt für die Union ja auch, da ist, glaube ich, Kretschmer dabei, der Ministerpräsident von Sachsen,
ja.
Hat man gesagt, okay, wir wollen auch noch jemand aus dem Osten dabei sein und deswegen ist Manuela Schwesig dabei, die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, und auf der Männerseite Lars Klingbeil, der Parteichef und jetzt auch Fraktionschef, also der die Macht konzentriert hat jetzt bei sich in der Partei, dann Boris Pistorius, das ist der Publikumsliebling sozusagen, den mögen die Menschen, den hat man dabei, Verteidigungsminister im Moment, dann Hubertus Heil, der Arbeitsminister, und Achim Post, den kennt man nicht so sehr, das ist der Landesvorsitzende in Nordrhein-Westfalen und der ist in der Fraktion einer der Finanzexperten, und Finanzen, das ist ein ganz wichtiges Thema für die SPD. Man will eben diese Koalition nur machen, wenn man sich vorher darauf geeinigt hat, wie denn die Finanzen für diese Koalition aussehen werden, und deswegen hat man Achim Post dazu genommen.
Das ist vielleicht auch
viele Namen.
Viele Namen, aber jetzt haben wir natürlich viel über Personal gesprochen. Kommen wir nochmal auch ein bisschen auf den Inhalt zurück. Gefühlt haben die Koalitionsverhandlungen ja auch schon so ein bisschen angefangen. Also wenn wir mal gucken auf Montag, da wird bereits schon sehr viel über das Geld wurde da gesprochen. Zwei Varianten werden da immer diskutiert, eine Reform der Schuldenbremse und ein neues Sondervermögen. Frage ist was und wo sind die Vorteile?
Ja, auch das war spannend. Also ich habe Friedrich Merz diese Frage am Montag gestellt und ein Kollege noch von Reuters, von der Nachrichtenagentur, und das war offenbar auch nicht abgesprochen. Also mit seinem Präsidium, was wir danach gehört haben, da war man doch auch ziemlich verwundert. Und er hat dann zumindest mal so ein sogenanntes Sondervermögen für die Bundeswehr dann über die Woche in Aussicht gestellt. Also wir haben ja schon ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro, aber alle gehen davon aus, dass es eben abschließend nicht reichen würde. Und jetzt ist eben sein möglicher Vorschlag, oder das wird zumindest diskutiert, dass man ein weiteres Sondervermögen einrichtet. Und dafür bräuchte es eine Zweidrittelmehrheit. Und dazu wird auch noch über die Reform der Schuldenbremse geredet.
Und Schuldenbremse, genau.
Vielleicht kurz erklärt, also Schuldenbremse wäre eine Reform, da braucht man auch eine Zweidrittelmehrheit, also eine sehr hohe Mehrheit im Bundestag dafür, um eben die Verfassung zu ändern, weil die Schuldenbremse in der Verfassung drinsteht. Schuldenbremse würde bedeuten, wenn man die ändert, dann hat man das auf lange Zeit geändert und kann flexibel quasi agieren, auch in den nächsten Jahren. Ein Sondervermögen würde auch Geld reinbringen. Man könnte das zum Beispiel für Verteidigung machen. Man könnte das aber auch für Infrastruktur oder für Bildung machen. Sondervermögen heißt einfach, es werden Schulden aufgenommen. Das wird aber in die Verfassung geschrieben. Und dann kann keiner was dagegen haben. Dann kann auch das Verfassungsgericht nicht sagen, das geht nicht. Dann hat man aber halt einmalig Geld aufgenommen. Und das reicht dann, solange wie es reicht. Bei ungefähr, wir haben vorhin mal gerechnet, so 250 Milliarden, wie es angekündigt ist, würde das eben genau diese 4 Jahre der Kanzlerschaft, der möglichen Kanzlerschaft von Friedrich Merz reichen, und danach wäre das Geld wieder aufgebraucht. Und deswegen sagte die SPD, eigentlich brauchen wir eben nicht dieses Sondervermögen, sondern eine grundsätzliche Reform der Schuldenbremse, um eben flexibel zu sein, falls es in kommenden Wahlen auch vielleicht gar nicht mehr diese Zweidrittelmehrheit gibt, wo man das ändern kann, der demokratischen Parteien. Also man fürchtet, dass die AfD noch stärker wird und dass dann gar nicht mehr möglich ist, sowas zu ändern.
Mhm. Also deswegen das Grundgesetz zu ändern.
Mhm. Genau.
Und die Frage ist natürlich, warum diskutieren die das jetzt? Warum warten die nicht einfach, bis sozusagen die neue Regierung steht und das dann gemacht wird?
Ja, weil man das im Wahlkampf nicht machen wollte. Also dieses Thema, dass das erste Sondervermögen für die Bundeswehr nicht ausreichen könnte, das ist schon länger bekannt. Ja? Also das ist eigentlich schon seit 2 Jahren bekannt. Es wurde in Fachkreisen immer wieder diskutiert, aber letztlich hätte man sich da eben zwischen der Ampel und der Union als Opposition einigen müssen. Nach dem Crash der Ampel am 6. November war das auch immer wieder mal Thema, aber Friedrich Merz hat sich eben nicht darauf eingelassen im Endeffekt. Und jetzt wird die Zeit eben knapp. Im neuen Bundestag, der hat sich noch nicht konstituiert, der wird sich vermutlich bis 25. März konstituieren, wird es mit einer Mehrheit für ein Bundeswehr-Sondervermögen schwierig, weil man mindestens 7 Stimmen aus der Linkspartei bräuchte oder aus der Linksfraktion bräuchte. Mit dem jetzt noch amtierenden Bundestag, also da ist noch die FDP mit drin, BSW und alles, könnte man das möglicherweise einfacher stemmen. Und das ist jetzt eben die große Diskussion, die hinter den Kulissen auf jeden Fall geführt wird. So rein formal ist das möglich.
Ja, ist es sauber rechtlich?
Rechtlich ist es offensichtlich sauber oder siehst du es anders?
Es gibt jedenfalls keine Urteile, die dagegen sprechen. Ja. Es ist aber auch selten gemacht worden. Es gab, glaube ich, in den 90ern mal einen Fall, aber danach ist es dann nicht mehr gemacht worden. Deswegen begibt man sich da in unsichere Gewässer, aber es gibt jetzt eigentlich nichts, was dagegen sprechen könnte, weil man sagt, es gibt keine Rangfolge bei Bundestagen. Also das ist ein gewählter Bundestag, der ist noch im Amt bis zum 24. März und am 25. März gibt es den neuen Bundestag und solange muss dieser Bundestag auch handlungsfähig sein und kann dann auch Dinge entscheiden. Ob das politisch schlau ist, das so zu machen, wo man schon einen neuen Bundestag hat, ist eine andere Frage. Mhm. Natürlich wird die AfD das nutzen, um gegen die anderen Parteien, die das eben machen, dann zu hetzen.
Ja. Also Geld ist natürlich irgendwie immer ein Streitthema, wenn es um solche Gespräche geht. Gibt es andere Knackpunkte, die kompliziert werden könnten bei den Sondierungsgesprächen?
Migration, Zurückweisungen an den Grenzen. Da sagt die SPD, das ist nicht europarechtskonform, da muss man eine Lösung finden. Beispielsweise, dass man dann mehr Schwerpunktkontrollen der Bundespolizei macht oder ähnliches. Also hier muss irgendwie ein Wording, ein Kompromiss gefunden werden. Doppelpass. Das ist was, wo die Union das sehr kritisch sieht. Also da muss vielleicht ein Kompromiss gefunden werden oder eben auch bei so Dingen wie Bürgergeld oder beim Mindestlohn zum Beispiel.
Also ich glaube, grundsätzlich sind CDU, CSU und SPD bei vielen Dingen einigungsfähig. Ich glaube allerdings nicht, dass es so richtige Systemwechsel geben kann. Also eben, wir weisen jetzt an den Grenzen grundsätzlich Menschen ab oder wir sagen grundsätzlich, es kann keinen Doppelpass mehr geben. Es wird um Details gehen und dann ist die Frage, reicht Friedrich Merz das? Mhm. Da hat er bis jetzt ja immer gesagt, er möchte eigentlich es genauso umgesetzt haben, wie er es vorschlägt.
Und sein Wording im Wahlkampf war ja so ein bisschen an Trump auch angelehnt. Ja? Er hat ja quasi gesagt, am ersten Tag, wenn er im Amt ist, wird er mit seiner Richtlinienkompetenz das Innenministerium anweisen, dass es diese Zurückweisungen an den Grenzen gibt. Ja. Die Richtlinienkompetenz des Kanzlers ist quasi was man normalerweise dann hervorholt, wenn man mit seinen Koalitionspartnern, mit seinen Ministern überhaupt nicht mehr klarkommt, sondern wenn man eben als Kanzler die Entscheidung fällt. Das ist ja auch bei der Ampel passiert. Aber das macht man nicht am Anfang.
Also da
am
sehen Anfang, Sie wieder die Emotionen
die des Emotionen,
Friedrich Merz. Ja. Ja, bei der Ampel ist es passiert, zum Beispiel AKW, bei der Verlängerung der Atomkraftwerke. Ja, da war die Situation, dass FDP und Grüne so weit voneinander entfernt waren, dass sie, also man sagt, sie waren auf den Bäumen und kamen da selber nicht mehr runter. Und dann waren sie beide froh, dass der Kanzler quasi gesagt hat, ich schlage jetzt den Kompromiss vor und das machen wir dann so. Und deswegen haben sie sich auch nicht dagegen gewehrt, sondern waren froh, okay, das Thema ist erledigt und wir können von unseren Bäumen wieder runterklettern und keiner merkt es. Aber in einer Situation, wo das eben nicht so ist, ist das schwer vorstellbar, dass ein Bundeskanzler so eine Entscheidung trifft und der gerade erst im Koalitionspartner, der gerade erst in die Koalition eingetreten ist, dann sagt, okay, dann mach das so. Also ich glaube, das wäre das Ende sofort wieder jeder Koalition.
Vor allem, weil man halt einfach sagt, okay, man hat sich gerade geeinigt. Also eigentlich ist ja dann erstmal gute Laune angesagt. Ne?
Und dann muss man noch dazu sagen, die Richtlinienkompetenz bezieht sich ja nur auf die sogenannte Exekutive, also die Regierung, die Ministerien und das, was da drunter ist, die Bundespolizei zum Beispiel. Der Bundestag ist natürlich nicht an die Richtlinienkompetenz gebunden, weil jeder Abgeordnete frei ist. Und deswegen kann er an seinen Minister natürlich etwas anweisen, aber ob das dann die Fraktionen so umsetzen, das muss er dann versuchen, aber das ist nicht sicher.
Gut, wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Und bevor wir vielleicht auch noch weitere Fragen aus dem Publikum haben, möchte ich einen Podcast-Tipp loswerden. Und zwar heißt der In Polen von unserer Kollegin Christine Joachim und unserem Kollegen Martin Adam aus dem ARD-Studio in Warschau. In der neuen Folge schauen die beiden auf die Reaktion der polnischen Politik auf die Bundestagswahl. Und die sind tatsächlich bemerkenswert. Es geht um Friedrich Merz, das schwierige Erbe der SPD und die Erfolge der AfD. Also hört gerne rein. In Polen findet ihr in der ARD Audiothek oder natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. So, glaubt ihr denn, dass den beiden, also der Union und auch der SPD, klar ist, dass es am Ende um die Demokratie geht, dass das vielleicht dann doch irgendwie bei beiden angekommen ist, dass wenn sie jetzt so weitermachen, dass wir dann vielleicht so eine ähnliche Situation haben wie in Österreich, die ja mit Ach und Krach gerade nochmal die Kurve bekommen haben?
Das sollte Ihnen, glaube ich, klar sein. Zumindest in den Gesprächen, die ich geführt habe, geht man schon davon aus, dass, oder auch mit den Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die beispielsweise für die AfD zuständig sind, da hört man schon durch, dass die AfD natürlich jetzt vor Kraft kaum laufen kann. Die haben 152 Abgeordnete jetzt im Bundestag. Und die klare Ausrichtung ist auf 2029, da wollen die an die Macht. Und wenn man sich mit Unionsabgeordneten oder so unterhält, dann ist das denen schon klar. Also die Bedeutung ist denen schon klar. Ich glaube, das war der Ampel nur teilweise klar. Und jetzt müssen sie sich eben zusammenraufen und schauen, dass diese Regierung auch zu Ergebnissen kommt.
Ich glaube, es geht gar nicht so sehr um die konkreten Ergebnisse. Ich glaube, es geht darum zu vermitteln, dass Politik in einer Demokratie Lösungsansätze findet für Probleme aus der Bevölkerung, die die Bevölkerung so wahrnimmt und nach oben spiegelt an die Politik. Das ist der Ampel eben nicht gelungen. Die Ampel hat den Eindruck erweckt, dass man in die Bevölkerung nicht reinhören kann, dass man zwar eine Mehrheit hat, aber dass man eben nicht das aufnimmt, was aus der Bevölkerung kommt. Und darum geht es jetzt, zu zeigen, dass man Probleme löst und dass man handlungsfähig ist.
Vielleicht hilft die Emotionalität von Friedrich Merz.
Wir werden sehen. Ich schaue mich mal einmal um. Gibt's Fragen? Oh ja, es gibt eine Frage.
Eleni, hallo. Ich habe eine Frage und zwar in Wales hat es jetzt ja den Vorstoß gegeben, dass wenn PolitikerInnen lügen, dass das geahndet werden soll. Wäre das auch für Deutschland denkbar?
Die Frage ist ja, wo beginnt die Lüge und was ist eine Lüge? Also wir sehen das ja, wenn wir Faktenchecks machen von zum Beispiel den Sendungen TV-Duellen vor der Wahl. Dann guckt man sich an, was hat er gesagt, und dann ist das oft in Graubereichen. Dann sagt man, okay, das ist nicht ganz so, wie die Wahrheit ist, weil eigentlich hat er im Grunde schon recht. Also es ist super schwierig zu entscheiden, was ist eine Lüge. Und dann zu sagen, du hast jetzt gelogen, du kriegst eine Strafe. Ich glaube auch, dass das mit unserem Rechtssystem tatsächlich schwierig wäre, dass man, weil das ja schon auch Lügen von der Meinungsfreiheit gedeckt sind.
Gut, wir haben ja eine Partei, wo Sachen erfunden worden sind, die einfach ganz klar sind. Also wenn ich an die Aussagen von Frau Weidel denke, Hitler ist ein Kommunist. Und wir so einen Buzzer hätten, dann würde es, glaube ich, die ganze Zeit buzzern oder das rote Licht angehen. Also
ja, aber auch zu sagen, Hitler ist ein Kommunist, auch wenn das völliger Blödsinn ist, ist es von der Meinungsfreiheit gedeckt. Und das kann man nicht einfach sanktionieren.
Und ich glaube, das ist einfach schwierig nachvollziehbar. Ich glaube, so geht es vielen Menschen, die sagen so, das kann doch nicht sein, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist, obwohl es irgendwie in Hunderten von Geschichtsbüchern anders steht. Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ich, so schwierig.
Es gibt ja kein Recht auf Schlauheit.
Ja.
Aber es gibt ein Recht, seine Meinung sagen zu dürfen.
Ja, okay. Haben wir weitere Fragen?
Da kommt noch eine.
Im Wahlkampf ist mir aufgefallen, dass Friedrich Merz tatsächlich relativ selten in bestimmten Medien war. Also natürlich hier ARD und sowas, das muss er machen. Mir ist aber aufgefallen, dass zum Beispiel Habeck und Scholz, die sind durch die Podcasts getingelt, durch die Medien der jungen Menschen. Und Friedrich Merz hat man dort nie gesehen. Er hat sogar Interviews beim Kinderfernsehen nicht zugesagt oder abgesagt. Ich weiß, er wurde eingeladen zu verschiedenen Veranstaltungen, auch Worldwide Wohnzimmer oder wie die ganzen heißen, aber er ist nicht gekommen. Und ich frage mich die ganze Zeit, warum er das gemacht hat. Hat er vielleicht auch, also wahrscheinlich hat es mit den Emotionen zu tun, hat er da vielleicht auch eine Art Maulkorb verpasst gekommen, weil wir vorher mal gesehen haben bei den Wahlen, was passieren kann, wenn man im Fernsehen falsch lacht oder was Falsches sagt. Das wäre so meine Frage dazu.
Also ich glaube, dass sich Merz keinen Maulkorb verpassen lässt. Also ich glaube, dass der sich von Wahlkampfmanagern das nicht sagen lässt, wo er hingeht oder nicht. Aber in der Tat, wir hatten ihn letzte Woche zum Interview. Da hat er den Social-Media-Part auch nicht gemacht. Das hat dann Carsten Linnemann gemacht. Offenbar hat er da keine Lust drauf. Also wir haben ihn dazu auch angefragt. Auf der anderen Seite habe ich aber Merz zum Beispiel relativ schlagfertig in so einem Kinderformat bei Sat.1 gesehen. Also das hat er dann wiederum gemacht. Also ich weiß es ganz ehrlich nicht, ob eine strategische Entscheidung dahinter lag, ob es eine Reichweitenentscheidung war. Ich meine, dass er zum Beispiel bei uns in dem Funk Podcast, die da oben gewesen ist, aber nagel mich nicht fest. Also das hat er schon auch gemacht. Wie aber dann da die konkrete Auswahl gewesen ist, kann ich dir nicht sagen.
Also, wenn keine weiteren Fragen mehr sind, würde ich sagen, vielen Dank, Uli Haug, Moritz Rötle, für die Einschätzung. Vielen Dank an unser Publikum, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Fragen habt oder denkt, oh, da hätte ich auch gerne Lust, dann sagt uns das, dann versuchen wir wieder sowas einzurichten. Ihr könnt es aber natürlich erstmal eine E-Mail schreiben an berlincode@ard.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an die WhatsApp-Nummer 030 22 88 22 88. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal und ich sage Dankeschön. Okay.